Christina, darf ich dich bitten, zu starten mit der Aufzeichnung, sehe ich, und mit dem Protokoll.
Ja. Genau, also letzte Woche haben wir mit einem Abriss der zentralen Punkte dieser Vorlesung begonnen. Doch bevor wir uns eben diesen Punkten zuwenden, müssen wir noch eine Frage klären, nämlich warum haben wir Indien gewählt oder warum sollten wir uns gerade mit den aktuellen Problemfeldern in der indischen Philosophie beschäftigen? Und um diese Frage zu beantworten, sind wohl zwei Hauptgedanken zentral. Also erstens die postkolonialen Diskurse. Wie die meisten von uns wahrscheinlich wissen, befasst sich der Postkolonialismus in erster Linie mit der Untersuchung des kulturellen Erbes, das der Kolonialismus hinterlassen hat. Und Indien ist dasjenige Land, das sich vielleicht am meisten mit der kolonialen Frage herumgeschlagen hat. Es ist ein Land, in dem die kolonialen Spuren heute noch deutlich sichtbar sind. Der zweite Hauptgedanke, und er hängt auch mit dem ersten zusammen, ist die besondere kulturelle und lebensweltliche Stellung Indiens, wo Kontraste zwischen Moderne und Vormoderne stark hervortreten. Also wenn man, wie wir letzte Woche gehört haben, auch als Touristin durch Metropolen wie Mumbai oder Delhi spaziert, sieht man, wie Symbole des modernen Lebens, wie etwa Wolkenkratzer oder Banken und so weiter, sich mit spirituellen Symbolen, wie etwa mit Tempeln oder so vermischen. Genau, und von diesen beiden Hauptgedanken haben wir dann drei philosophisch relevante Punkte abgeleitet, die eben unsere Auseinandersetzung mit der indischen Kultur prägen werden. Wir finden sie auch im Untertitel unserer Vorlesung. Also es wird in diesem Semester erstens um postkoloniale Theorien gehen, dann um Hindutva und letztlich um die Philosophie des Geistes. Dem ersten Punkt, also den postkolonialen Theorien, werden wir mit Dipesh Chakrabarti nachgehen und zunächst kurz zu seiner Person, also als Inder der Mittelklasse, wie er sich selbst beschreibt, hat er sowohl einen indischen als auch einen australischen Bildungshintergrund, wobei wir sehen werden, dass ein tatsächlich indischer Bildungshintergrund umstritten ist, da indische Universitäten stark europäisiert sind. Und genau, Chakrabarti gilt als ein wichtiger Historiker und Theoretiker des Postkolonialismus. Eine seiner bekanntesten Thesen, die auch im Mittelpunkt unserer Untersuchung stehen wird, ist die Behauptung, dass Europa als stillschweigende Norm im historischen Wissen fungiert. Und sein Buch Provincializing Europe konfrontiert uns mit der Frage, woher Europa eigentlich diesen Anspruch genommen hat, dass seine Kategorien universell und nicht kulturell sind. Denn tatsächlich hat dieser Anspruch deutliche Konsequenzen für die ehemaligen Kolonien, die sich nur noch schwer, wenn überhaupt, aus dem europäischen Diskurs lösen können. Diese Schwierigkeit ist genau eine der Spuren, von denen ich vorhin sprach, die der Kolonialismus in Indien hinterlassen hat und die auch heute sehr präsent sind. Doch worin genau besteht diese Schwierigkeit oder was sind die europäischen Konzepte, die den Anspruch auf Universalität haben? Laut Chakrabarti ist das Phänomen der sogenannten politischen Moderne entscheidend für die Beantwortung dieser Fragen. Denn in der Tat können wir die politische Moderne kaum bedenken, ohne bestimmte europäische Konzepte oder Kategorien anzuwenden. Und Beispiele solcher Konzepte sind der Staat oder die Menschenrechte, das Individuum, die Demokratie, der Marxismus, der Kapitalismus und so weiter. Die Identifizierung dieses Problems stellt uns dann vor die erste Hauptfrage dieser Vorlesung, nämlich wie verhält sich das postkoloniale Indien zur europäischen Moderne? Oder deutlicher, ist die Modernisierung solcher Kulturen wie Indien eigentlich ein weiterer kolonialer Akt Europas, das seine Werte aufzwingt? Oder handelt es sich trotz der Herkunft solcher Konzepte um eine Emanzipationsgeschichte, die global angenommen werden sollte? Und genau. Zentral für Chakrabartis Text ist auch das Problem der Übersetzung als eine Wichtige Figur der Sabaltan Studies hat er erkannt, dass interkulturelle Analyse oder auch interkulturelle Philosophie eigentlich immer auch eine Form der Übersetzung ist. Aber mit Übersetzung ist hier nicht nur, sind hier nicht nur einzelne Worte gemeint, sondern eben auch Kontexte, die für Entstehung und Aufrechterhaltung verschiedener Theorien wesentlich sind. So zum Beispiel die Frage, wie man den Marxismus in Indien lesen kann, wenn es sich dort um ein anderes Dispositiv handelt. Das heißt, wenn die revolutionäre Figur in Indien per se nicht der Arbeiter bzw. die Arbeiterin, sondern der Bauer oder die Bauerin ist. Oder wie kann man die Trennung von Staat oder Politik und Religion in einer Kultur übersetzen, wo ein revolutionärer Aufstand oft auch ein spiritueller ist? Und das sind genau die Fragen, die in den nächsten 4 Vorlesungseinheiten detailliert behandelt werden. Darauf aufbauend werden wir uns dann einem anderen Blickwinkel zuwenden und Indien anhand einer kritischen Analyse der Hindutva-Bewegung diskutieren. Aber was ist überhaupt Hindutva? Also der Begriff könnte wörtlich mit dem englischen Hindu-ness übersetzt werden, was so viel wie die Eigenschaft bedeutet, ein Hindu zu sein. Hindutva sollte aber nicht mit dem Hinduismus gleichgesetzt werden, denn während sich Hinduismus auf die Hauptreligion Indiens bezieht, bezeichnet Hindutva die Ideologie der hinduistischen Rechten. Damit wird also eher die vorherrschende Form des Hindu-Nationalismus in Indien bezeichnet, die so weit geht, dass sie oft auch als Faschismus angesehen wird. Seine Ziele betreffen unter anderem die Schaffung einer homogenisierten Mehrheit und einer kulturellen Hindu-Hegemonie. Nun wurde Hindutva als politische Ideologie im Jahr 1923 von Savarkar artikuliert, dessen Haupttext wir als zweites lesen werden. Und genau, Savarkar plädiert für die Schaffung eines Hindu-Staates, was auch zur Hauptfrage seines Textes führt: Wer ist eigentlich ein Hindu? Und eine Reihe von Merkmalen fließen dann in Savarkars Hindu-Definition ein, darunter die der Rasse, der Nationalität und der Kultur. Klar ist auch die Voraussetzung, dass wahre Hindus Indien nicht nur als ihr Heimatland, sondern auch als ihr heiliges Land ansehen müssen. Damit ist nämlich sichergestellt, dass Angehörige bestimmter Religionen, wie etwa Musliminnen oder Christinnen ausgeschlossen sind, da ihr heiliges Land eben nicht Indien ist. Genau, und diese Ideen sind im heutigen politischen Diskurs Indiens sehr präsent. Diese hindu-nationalistische Bewegung ist paradoxerweise sowohl antimodern als auch modern. Sie ist insofern antimodern, als sie höchst konservativ ist. Aber überraschenderweise ist sie auch durch die Aneignung bestimmter moderner Diskurse gekennzeichnet. Wir werden sehen, dass eben Begriffe wie dekolonial übernommen und instrumentalisiert werden. Zum Beispiel werden bestimmte Gruppen, wie etwa die Musliminnen in Indien, als koloniale Bedrohung angesehen. Es gilt, der Wunsch zu dekolonialisieren, also sie auszuschließen und sogar zu unterdrücken. Das alles werden wir kritisch beleuchten. Genau, und man kann allerdings kaum über Indien nachdenken, ohne seine spirituelle Seite einzubeziehen. Denn diese Seite gehört ja nicht nur der Geschichte oder der Tradition an, sondern ist auch ein permanenter, ein wichtiger Teil des gegenwärtigen Alltags. In diesem Sinne wird eine Auseinandersetzung mit Sri Aurobindo Gose die Vorlesung abschließen. Also Aurobindo war nämlich ein indischer Unabhängigkeitskämpfer, Politiker, Philosoph, Yogi und Guru mit europäischer Ausbildung. Er wies jedoch die Vorstellung zurück, dass sein Denken auch von europäischen Kategorien beeinflusst wurde und erklärte, dass es allein als Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit der indischen Spiritualität verstanden werden sollte. Hinsichtlich der vorangegangenen Hauptthemen ist es auch wichtig zu erwähnen, dass Aurobindo sich wie Savarkar der Frage, wer ist ein Hindu, zuwandte, sie aber auf einer anderen Ebene beantwortete. Also während Savarkar einen national-territorialen, politisierten Ansatz als Antwort anbot, war Aurobindo mehr an einer Antwort interessiert, die auf dem Konzept der Spiritualität basierte. Genau, und mit diesem letzten Teil werden wir uns also von einer rein politischen Perspektive des Nationalismus, die stark von persönlichen Wünschen und Ausgrenzung geprägt ist, hin zu einer nationalistischen Perspektive bewegen, die stattdessen auf Spiritualität beruht. Denn Aurobindo versteht wahren Nationalismus im Gegensatz zu Savarkar als einen, der von Hass und Ressentiment losgelöst ist. Also, ja, und auch wahrer Hinduismus ist, so Aurobindo, der alle anderen Religionen einschließt. Genau. Und ja, zusammenfassen kann also das Ziel dieser Vorlesung als die Untersuchung von drei Hauptbereichen definiert werden, die eben die zeitgenössische indische Kultur charakterisieren. Vielen Dank für das Zuhören und ich werde auch die schriftliche Variante von diesem Protokoll heute noch auch auf Moodle hochladen.
Okay, danke Christina, wie immer für die wunderbare nochmal in Erinnerung rufen der wesentlichen Gedanken der letzten Stunde. Ich glaube, das ist immer sehr hilfreich. Das war auch bei der letzten Evaluation so, dass das sehr hilfreich war, immer diese Zusammenfassungen am Anfang zu haben. Das ist eigentlich eine übliche Methode in Frankreich, die aber im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht Usance ist. Ich finde sie aber didaktisch interessant und gerade dann, wenn man wie Christina das ausgezeichnet hat. Okay, dann herzlichen Dank. Dann werde ich jetzt das Versprechen von Christina auch einlösen und wir werden ab heute direkt in die Texte eintauchen und haben uns, wie letzte Stunde auch gesagt, eben drei zentrale Texte ausgesucht, die wir im Laufe dieses Semesters zu diesen drei genannten Themen besonders besprechen werden. Das erste Buch und das erste Thema ist eben postkoloniale Theorien und in diesem Zusammenhang werden wir uns einem Klassiker inzwischen postkolonialer Diskurse zuwenden, nämlich Chakrabartis Provincializing Europe. Und ich möchte jetzt anhand dieses Buchs einige grundlegende Gedanken, Problemfelder überhaupt postkolonialer Überlegungen vorstellen. Ich beginne mit der Introduction hier, Slide 9. Sie bekommen dann diese PowerPoint-Folien, natürlich werden wir wahrscheinlich noch diese Woche hochladen. Ich werde sie dann immer im Laufe des Semesters wieder ergänzen und die neuen Varianten dann Ihnen zur Verfügung stellen auf Moodle. Also ab nächster Woche haben Sie dann diese Folien auf jeden Fall auch zum Download bereit auf Moodle. Also das Buch Provincializing Europe beginnt mit einer Analyse, wie es überhaupt zu diesem Titel gekommen ist und was unter Provincializing Europe zu verstehen sei. Das erste Zitat, das ich vorlesen werde: Europe was not a word that ever bothered me in my middle class Bengali childhood or youth as I was growing up in post-colonial Calcutta. Also das ist mal das Erste und das ist schon eine postkoloniale Geste, würde ich sagen, des Marxisten Chakrabarti, das heißt, er verortet sich selbst in dem sozialen Kontext, von dem her er selbst sozialisiert wurde. Also sozusagen, Chakrabarti steht in diesem Sinne nicht einfach für eine Person, einen persönlichen Namen, sondern gerade aufgrund seiner Herkunft aus den Subaltern Studies und einer bestimmten, wie wir noch hören werden, marxistischen Ausrichtung in indischer Intellektueller, beginnt er eigentlich sich selbst darüber klar zu werden, in und durch welchen historischen Kontext er selber sozialisiert wird. Das würde ich sagen, ist schon eine stark postkoloniale Geste. Das heißt, er sieht sich selbst einfach schon verortet in einer ganz bestimmten Geschichte, in einer ganz bestimmten Kultur, in einer ganz bestimmten Gegend, in einer ganz bestimmten sozialen Klasse. Und diese, wenn man so, diese Subjektwerdung, wenn ich das philosophisch sage, von Chakrabarti selbst, ist eben einfach nicht nur die Geschichte, wie Deleuze an der Psychoanalyse kritisiert, eine Geschichte zwischen Papa, Mama, Kind, sondern es ist natürlich vor allem die Geschichte der Subjektwerdung, zum Beispiel von Chakrabarti, von diesem Namen dieser Person, eben unter ganz bestimmten kulturellen, sozialen Verhältnissen aufgewachsen ist. Und diese Verhältnisse treten Chakrabarti eben nicht nur von außen entgegen, sondern sie sind wesenhafte Prägungen, wie wir historische Prägungen, aus denen heraus erst die Person oder das einzelne Subjekt Chakrabarti hervorgeht. Also ich würde sagen, hier diese Nennung oder dieser Stil, mit dem das Buch beginnt, nämlich sich selbst in einer Geschichte, in einer Kultur, in einer sozialen Lage, wenn wir mit Foucault sprechen, in einem Dispositiv von Geschichte zu verorten, das ist eben gerade eines der Probleme, die in diesem Buch selbst behandelt werden, nämlich die Frage, wie gehört, wenn Sie so wollen, diese Partikulargeschichte, wie die deutschen Idealisten gesagt hätten, also dieses, Sie können auch sagen, diese Subjektwerdung durch ein bestimmtes Schicksal, durch eine bestimmte Historie oder mit Foucault gesprochen, durch ein bestimmtes historisches A priori, das mir nicht nur als meine Umgebung auf mich zukommt, sondern wie eben Foucault stark uns gelehrt hat, durch diese Prägungen erst so etwas wie ein Subjekt Chakrabarti hervorgebracht wird. Also Chakrabarti wäre auch nicht Chakrabarti als Person, wenn er nicht in diesen historischen Kontexten eingeboren worden wäre. Und damit kommen wir natürlich schon zu einem Problem, philosophischen Problem. Ich werde ja diese drei Themenfelder natürlich hier an dem Philosophischen Institut vor allem aus einer philosophischen Perspektive auch versuchen zu belichten, nämlich wie gehört sozusagen das, was wir heute Globalisierung nennen oder das, was wir mit Hegel Weltgeist oder Universalgeschichte nennen könnten, wie gehören solche Universalgeschichten oder solche Erzählungen, solche großen Erzählungen, wie sie Lyotard nennen würde, wie gehören die zusammen zu diesen ganzen Partikular- oder Lokalgeschichten, die sich ereignen? Ja, da ist ein junger Bub, sage ich mal, der in Bengali im Nordosten von Indien aufwächst, übrigens Bengali großteils kommunistisch regierter Teil Indiens, da wächst eben, und das ist eben schon philosophierend und nicht einfach Psychologie oder Literatur in einem bestimmten Verständnis von Literatur, sondern eben, das wäre schon ein philosophischer Anspruch, dass man nur in gewisser Weise sagen kann, da in Bengali wird ein Mittelklass-Bub, indischer junger Mann geboren und hineinsozialisiert in ein Land, das durch und durch geprägt, gestempelt ist, wie man in Indien sagen würde, durch die Kolonialgeschichte, vor allem natürlich die neuere Kolonialgeschichte des British Empire und der jetzt, wie er selbst sagt, im Zuge seiner Mittelklasse-Bildung, die dann auch eine universitäre Bildung ist, am College lernt er Marx und den Marxismus kennen und beginnt jetzt sozusagen auch hier eigentlich wieder durch eine europäische, also sagen wir nicht europäische Philosophie Marxismus, aber doch eine Philosophie, die aus einer Analyse europäischer Verhältnisse, wie zum Beispiel frühe Industrialisierung, das Aufkommen der Fabriksarbeiter in Europa, also Marx selber findet eben zum Beispiel nicht, wie dann in der russischen Revolution oder in China hauptsächlich ein Farmergesellschaft, also eine bäuerliche Gesellschaft vor, sondern er findet eben schon eine frühmoderne Industrialisierung von Europa vor und versucht eben diese frühmodernen Industrialisierung, sozusagen das Eintreten in das, was Chakrabarti dann den eigentlichen Kapitalismus nennen würde, davon werden wir später dann noch hören, dass natürlich die marxistischen Analysen, in denen er nun selbst an den Colleges in marxistischen Lesekreisen und Gruppen geprägt wird, wie er dann später sagen würde, ja selbst wieder stark Analysen, soziale Analysen waren, die aus einem ganz bestimmten europäischen Dispositiv heraus generiert worden sind. Und das wird eben dann der Zwiespalt, wie wir hören werden, von Chakrabarti, diesem Middle-Class-Bengali, der sozusagen zunächst, wie er schreibt, wenn ich hier die Folie weiterlesen, Marxism was simply true, also Chakrabarti wird so sozialisiert, er tritt ein in diese, wir kennen das an Universitäten, in marxistische Lesekreise, in marxistische Interpretationen, ist begeistert von diesen Interpretationen und nimmt Marxismus als simply true, wie er sagt. Also er ersetzt in gewisser Weise, oder wenn Sie so wollen, mit Gramsci gesprochen, der Marxismus selbst wird für ihn zunächst mal eine Ideologie, eine Art Hermeneutik, wie er dann selber sagen wird, eine Art hermeneutische Lehre, mit der, wie es uns hilft, diese eben Verhältnisse, in die Chakrabarti selbst eingeboren worden ist, den europäischen Kapitalismus, die Kolonialisation von Indien, mit Hilfe marxistischer Kategorien und Konzepte analysieren und begreifen zu können. Also in dem Sinne ist er, und dieses Begreifen, des, wenn ich mit Heidegger spreche, des geschichtlichen Daseins von diesem Middle-Class-Bengali, Chakrabarti, dieses Begreifen von diesem Dispositiv, von diesem historischen A priori, in das er selbst eingeboren ist, dieses Begreifen vollzieht sich für ihn vor allem in dem, was in den 1980er Jahren in Indien auftritt, nämlich die sogenannten Subaltern-Studies, zu denen er früh gestoßen ist und die er, in denen er sich früh beheimatet, wenn Sie so wollen, und identifiziert, würden wir ihn da wohl sagen, zu Hause fühlt, wie immer Sie das nennen wollen. Das heißt, diese Subaltern-Studies, die, wie wir ja heute wissen, 40 Jahre später die Weltgeschichte schreiben werden, Spivak-Einnahme, Homi Bhabha war in diesen Subaltern-Studies involviert und noch eine ganze Reihe von sehr prominenten Forschern innerhalb von postkolonialer Diskurse sind eben aus diesen Subaltern-Studies hervorgegangen, die sich in Indien ausgebildet haben, also in Indien selbst geografisch, also nicht nur großteils von Indern, sondern auch in Indien selbst in Bengal eben in einem dieser kommunistisch regierten Ländern Indiens ausgebildet haben. Der Gründer, von ihm werden wir dann auch noch hören, der Sabaltanstag ist Ranajit Guha, 1923 geboren, und er hat wesentlich 1982 diese Subaltern Studies mitgegründet. Ich sehe, es gibt irgendjemanden, der das Mikrofon, Manfred Pacher, dürfte ich Sie bitten, dass Sie das Mikrofon noch ausschalten? Herr Manfred Pacher, warten Sie, kann ich das aufmachen? Gut, ich habe Sie jetzt einfach stumm geschalten, weil ich habe Hintergrundgeräusche dafür. Also zurück zu diesem Provincializing Europe und zum eigenen, ich würde zwar sagen Schicksal, also zur eigenen Art und Weise, wie Chakrabarti Chakrabarti wird, wie ich auch sagen würde, indem er sich eben in einem ganz bestimmten historischen A priori oder historischen Dispositiv wiederfindet und versucht, dieses historische Dispositiv zu analysieren mit Hilfe von marxistischen Begriffen. Also das ist, was Chakrabarti, mit dem Chakrabarti dieses Buch beginnt. Why then speak of provincializing Europe, heißt es hier. My metaphorical dislodgement from my everyday middle class life happened as I trained in Marxist circles in the city to be a professional historian for whom Marx's ideas were to be a conscious analytical tool. Marxism was simply true. Herr Manfred Pacher, hören Sie mich? Darf ich Sie noch mal bitten, dass Sie das Mikrofon ausschalten? Ich habe hier sehr große Nebengeräusche. Danke. Gut, also das ist sozusagen die erste Geschichte. Also die erste Geschichte, die er erzählt, ist, innerhalb dieser Disposition ist es so, dass ihn eigentlich der Marxismus für lange Zeit für den Studierenden Chakrabarti eine Art Wahrheit wird, die er simply annimmt, um dann, wie er es weiter sagen wird, in späteren ein ganz entscheidendes Thema seiner Zugangsweise zu der postkolonialen Theorie sein wird. Kann man nun, Christina hat das ja auch schon gesagt, kann man nun den Marxismus einfach unübersetzt auf indische Verhältnisse anwenden, oder braucht es bei der Anwendung des Marxismus auf eine Kultur oder auf ein Land oder auf ein historisches Dispositiv wie Indien, braucht es da nicht differenzielle Übersetzungsmechanismen? Und diese Frage wird für den Studierenden Chakrabarti mehr und mehr entscheiden. Ich muss nochmal unterbrechen. Herr Manfred Pacher, hören Sie mich? Herr Pacher? Gut, danke. So, das ist... Also das ist mal die erste Geschichte, mit der das Buch beginnt. Es erinnert uns natürlich jetzt, wenn ich versuche, Chakrabarti selber zu kontextualisieren, wie er selbst sagt, ist nicht nur Marx hier ein ganz wesentlicher Hintergrund, von dem her er sich selbst auch dann aktiv sozialisiert. Unter aktiver Sozialisation verstehe ich, dass wir nicht nur in eine bestimmte Sozialisierungsgeschichte hineingeboren werden, sondern innerhalb dieses Hineingeborenwerdens in eine Sozialisierungsgeschichte natürlich auch ganz bestimmte Selektionen oder Auswahlen treffen. Nicht jeder, der in Bengali als Middle Class Middle Class Child geboren wird, schließt sich im Laufe der Sozialisation den Subaltern Studies und, wenn Sie so wollen, damit einer stark marxistisch ausgerichteten Interpretation an. Das heißt, aktive Sozialisation hat immer auch was mit offensichtlich Wahl, Selektion, mit angezogen werden von und sich anziehen lassen von ganz bestimmten Diskursen. Zu den Subaltern Studies nochmal. Ranachat Guha, der wesentlich diese auch Publikationsreihe der Subaltern Studies mitbegründet hat, zu denen dann früh auch Spivak hinzugestoßen ist und eben auch schon früh Chakrabarti selbst. Das war natürlich ein Versuch, die indische Geschichte aus einer marxistischen Perspektive zu interpretieren, indem die geschichtlichen Vorgänge nicht einfach nur gelesen werden als Vorgänge, die sich zwischen britischen und indischen Eliten abgespielt haben, sondern Herr Manfred Pacher, dürfte ich Sie bitte noch einmal bitten, dass Sie das Mikrofon ausgeschalten lassen. Ja, danke. Das heißt, es geht bei den Subaltern Studies darum, dass die Geschichte einfach nicht einfach nur so erzählt werden kann, dass es eine Geschichte ist zwischen britischen Kolonialherren und, wenn Sie so wollen, den indischen Eliten, die natürlich sehr oft aus den höheren Kastensystemen gekommen sind, sondern die Idee der Subaltern Studies war, dass man die Befreiungsgeschichte und Dekolonialisierungsgeschichte und auch, wenn Sie so wollen, die aktiven Kämpfe gegen die Kolonialisierung von Indien nicht nur aus der Geschichte dieser Eliten, die sich untereinander global verhandeln, sondern eben auch zum Beispiel aus der Perspektive der Bauern in Indien erzählt werden. Subaltern als Wort, Subaltern im Britischen bedeutet Subaltern eigentlich jemand, der unter einem Offizier, also unter einem Hauptmann liegt, also sozusagen das Fußvolk im Militär, das wären die Subaltern, und allgemeiner gesprochen bedeutete Subaltern innerhalb dieser Studies zunächst einfach vom Wort her jemand von niederem Rang. Also die Subaltern Studies wollten die Geschichte und vor allem die Kolonialgeschichte Indiens analysieren und diskutieren aus der Perspektive jener, die einen niederen sozialen Rang hatten. Und Indien waren das am Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem natürlich die Bauern. Und daher ist auch eines der ganz ersten, ich habe das Ihnen hier auch niedergeschrieben, von Ranajit Guha, 1983 entsteht ein Buch, das ganz wesentlich eine Art Gründungsmanifest war für die Subaltern Studies, nämlich ein Buch mit dem Titel Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Also Sie sehen jetzt, Marxismus wurde hier verstanden aus der Perspektive der Subaltern Studies, primär als jetzt nicht einfach nur eine Analyse der modernen europäischen Verhältnisse, sozusagen des aufkeimenden Hochkapitalismus, der Fabriksarbeiter, sondern es wird in den Südostasien Studien, mit denen sich eben natürlich diese Intellektuellen auseinandergesetzt haben, vor allem aus den Bauernaufständen, der Peasant Insurgency, also die Bauernaufstände in Indien, hat jetzt als ein ganz entscheidendes Movens, als ein ganz bescheidener Akteur innerhalb der Dekolonialisierungsbewegungen gesehen. Also es hat nicht nur die Diskussionen zwischen der indischen und der britischen Regierung gegeben, sondern es hat in Indien selber regelmäßig Bauernaufstände gegeben. Und Sie haben es ja wahrscheinlich in der Weltpresse gehört, dass derzeit in Indien, was auch ein Thema ist, auf das ich dann noch später näher zu sprechen komme, gerade derzeit ist wieder ein nationalweiter Aufstand der indischen Bauern im Gange, der es ja bis in die Weltpresse hineingeschafft hat, die letzten beiden Monate. Ja, ich werde dann später noch genauer auf diese gegenwärtigen Bauernaufstände gehen. Also das so viel zu dem historischen Kontext, sozusagen in diese Art von Geschichtsschreibung ist Chakrabarti hineinsozialisiert worden, und diese Geschichtsschreibung ist es eben, die er wesentlich auch mit vorangetrieben hat im Kontext der postkolonialen Theorien und der Subaltern Studies. Ich lese dann weiter auf der nächsten Folie 10. My early unease, which later became a matter of intellectual curiosity about the tension between the European roots of Marx thought and their global significance, did not have many takers among my Marxist friends in India, not then. Also bevor ich zu Ihren Fragen überkomme, Sie können mir gerne dann wieder Fragen stellen. Sozusagen noch während Chakrabarti selbst Teil dieser Subaltern-Studies in Indien wird und daher, wenn Sie so wollen, die marginalisierten Segmente der Gesellschaft analysiert, ist es so, dass er im Unterschied zu vielen seiner Kollegen und Kolleginnen ganz zentral dieses Problem entdeckt, wie man mit Marx selbst aus diesen postkolonialen Theorien, aus der Perspektive seiner postkolonialen Theorien umgehen soll, wenn man eben einsieht und den naiven Glauben des jungen Chakrabarti aufgibt, der Marxism is simply true, wie, wenn ich ihn zitiere, wie er selbst schreibt, wo ihm immer mehr die Schwierigkeit dämmert, ja, wie ist eben dieses Übersetzungsphänomen und wie kann man Marx von ganz bestimmten Analysenkategorien befreien, die eben in einer typisch europäischen, in einem typisch europäischen Dispositiv richtig waren, aber die sich nicht einfach weltweit verallgemeinern lassen. Und das wird nun das Herz der philosophischen, würde ich sagen, Fragen von Chakrabarti sein, nämlich wie können wir einerseits die Globalisierung oder wenn Sie so wollen, die universale Erzählung, die derzeit den ganzen Globus, also die ganze Erde umfasst, in Relation stellen zu den vielen Partikulargeschichten von unterschiedlichen Kulturen, von unterschiedlichen kulturellen Dispositiven bis hinein zur Partikularität von einzelnen Schicksalen, die sich ergeben. Jetzt das Interessante meiner Meinung nach an der Lösung dieses schwierigen Problems, das uns Chakrabarti anbietet, liegt darin, dass er eben diese zwei Stränge, und ich würde fast sagen, das ist typisch indische Kultur, nicht so sehr als ein Entweder-Oder-Sie, denn vielmehr als zwei Geschichten, die sich gegenseitig kreuzen, überschneiden, verstärken, aber genau auch in einer Art Widerständigkeit oder Konflikt zueinander treten können. Das heißt, die Richtung, in die Chakrabarti versucht, diesen Konflikt, wie die deutschen Idealisten es genannt haben, zwischen Partikularwille und Universalwille, also zwischen einer allgemeinen Weltgeschichte, in die wir alle hineingezogen werden, schicksalsmäßig, ganz wurscht, ob wir jetzt in Österreich, in Wien, in Berlin, in Südafrika, in Japan oder in sonst einem Teil der Welt uns befinden. Also es gibt, und das würde gerade Chakrabarti verteidigen, es gibt sehr wohl so etwas wie eine Universalgeschichte. Also der Vorwand oder der Einwand, der oft gegen subalterne Studies oder gegen Chakrabartis eigenen Ansatz vorgeworfen wird, ist ja oft, dass sich die Verabschiedung, dass sich hier eine Verabschiedung von jeglicher Allgemeingeschichte oder Universalgeschichte vollziehen würde und am Ende nur die übrig bleiben partikulare Kulturen, irgendwelche indigene Stammesgesellschaften, die gerettet werden müssten vor den Zwängen einer Globalisierung und damit einer voranschreitenden Universalgeschichte. Ich finde das Interessante oder von meiner Perspektive, warum ich auch dieses Buch unter anderem gewählt habe für diesen Diskurs, ist, weil meiner Meinung nach Chakrabarti einen sehr konstruktiven Vorschlag macht, wie man diese zwei Geschichten, die sich oft spießen, die einzelne Geschichte eines einzelnen Volkes oder eines einzelnen Menschen, seiner eigenen Nation, einer einzelnen Kultur, und der sich parallel, müssten wir sagen, spinozistisch, der sich parallel vollziehenden Universalgeschichte, also das, was man heute meistens Globalisierung nennt, der sich eben keine einzelne Kultur, keine einzelne Nation entziehen kann, aber jetzt umgekehrt, es gibt nach Chakrabarti diese Universal- oder Globalisierungsgeschichte, aber sie spießt sich im wahrsten Sinn des Wortes an den spezifischen Kontexten, auf die diese Universalgeschichte trifft. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, natürlich stark aus marxistischer Perspektive, dass diese Globalisierungs- oder Universalgeschichte primär angetrieben wird durch das, was Marx Kapital nennt und sozusagen das Weltweitwerden der Märkte und des Kapitals, das inzwischen eben global agiert, das heißt den gesamten Erdkreis umspannt. Das ist eine Globalisierungsgeschichte, die aber, und das würde Chakrabarti verteidigen, ja permanent nicht in einem leeren Raum, nicht in einer White- oder Black-Box oder einer Tabula Rasa stattfindet, sondern diese Ausbreitung des Kapitalismus, des Kapitals, das weltweit und global wird, trifft ja in seiner Ausbreitung auf sehr unterschiedliche Kulturen, auf sehr unterschiedliche Dispositive. Und das wird eben Chakrabartis hauptsächliches Problem sein, dass diese partikularen Kulturen nicht einfach nur sich dieser Globalgeschichte unterordnen müssen, sondern zum Teil auch effektive Widerstände gegen die Globalisierung und sozusagen weltweit werden. Unter Globalisierung mit Jean-Luc Nancy verstehe ich vor allem das weltweit werden des Kapitals, das eben, wie wir kennen, an den Grenzen zum Beispiel der Nationalstaaten kein Ende kennt. Also Globalisierung verwende ich hier im Sinne von Northeast als ein Weltweitwerden zum Beispiel des Handels, im Welthandel etc. und damit eine kapitalistische Ausbreitung und Ausspannung der kapitalistischen Verhältnisse über den ganzen Globus. Allerdings eben passiert für Chakrabarti diese Ausbreitung nicht ohne Widerstände. Und das ist eben genau das, was er im Unterschied zu Geschichte 1, Geschichte 2 nennen wird. Die Ausbreitung der sogenannten Universalgeschichte, die sich globalisiert, trifft permanent an Bruchstellen, wenn Sie so wollen, an Klippen, in einzelnen Kulturen, in einzelnen Nationen, ja sogar in einzelnen Menschen, die sich sozusagen widerständig gegen ein wirkliches und faktisches Universalwerden dieser sogenannten Globalisierungsgeschichte zur Wehr setzen. Und da jetzt umgekehrt, natürlich spielen dann zum Beispiel indigene Gesellschaften eine wichtige Rolle, weil sehr oft diese indigenen Gesellschaften, wie wir hören werden, sich eben gegen die sogenannten Zwang der Globalisierung zur Wehr setzen. Und das auf unterschiedlichste, wenn Sie so wollten, auf partikularste Art und Weise, wie sich hier Widerstandszonen gegen ein Universalwerden, gegen eine Globalisierung des Kapitals partikular zur Wehr setzen. Und diese Partikularisierung oder diese, wie Foucault sagen würden, diese Mikropolitiken an Widerstand oder Widerständigkeit gegen ein Universalwerden dieser Erzählungen des Kapitals, genau die sind für Chakrabarti eben ernst zu nehmen. Und die will er mehr ernst nehmen als Marx diese partikulären Widerstandszonen ernst genommen hat. Zumindest so, wie Chakrabarti das Marx liest und sozusagen nicht, Chakrabarti liest oder seine Kritik an einem bestimmten Marx, um mit Derrida zu sprechen, seine Kritik an einem bestimmten Marx wäre die, dass eine bestimmte Lesart von Marx einfach mehr oder weniger, ich mache es jetzt kurz, folgende Erzählung der Moderne propagiert, nämlich entweder sie passen sich den Globalisierungszwängen an und modernisieren sich, also Kulturen, Nationen, Bauern, einzelne Personen, also entweder sie unterwerfen sich dem Zwang der Globalisierung und das heißt, wie wir hören werden, für Chakrabarti immer stark der Modernisierung oder sie sterben aus. Ja? Gerade diese Erzählung des Zwangs, sich der Globalisierung unterwerfen zu müssen, um überleben zu können, das ist gerade eine der wesentlichen Erzählungen, die Chakrabarti problematisiert in diesem Werk. Also natürlich scheint es so zu sein, wenn ein Bauer in Österreich daran nicht bereit ist zu modernisieren und sozusagen er immer noch mit der Hand seine Felder bewirtschaften wird, dann ist es offensichtlich so, dass dieser Bauer nicht oder sehr schwer oder kaum überleben wird. Er kann einfach nicht gegen die Kraft der Maschinen, wie Marx das sagen wird, ankämpfen. Und wenn er diesen Kampf versucht, dann wird er ihn verlieren, weil er sozusagen die Produktivität der Maschine, des Traktors, des Krans, des LKWs einfach um so viel größer ist als die Produktivität der Hand des österreichischen oder der österreichischen Bauern. Ja? Und Wir verstehen natürlich, dass Chakrabarti würde sagen, daher geht es nicht um ein Ausspielen der einen Geschichte gegen die andere, also der Globalisierungsgeschichte, von der wir alle unabhängig von, wenn auch unterschiedlich, von Nation, von Geschlecht etc. getroffen werden. Aber wir sind als einzelne Teil dieser Universalgeschichte, als einzelne, aber immer auch ein Widerstandsmoment innerhalb dieser Universalgeschichte. Das heißt, eher jetzt mit Deleuze gesprochen, es gibt immer die Möglichkeit des Aufbegehrens innerhalb der Globalisierungsverhältnisse. Und dieses Aufbegehren ist eben nicht nichts, sondern es ist ein virulent, ein problematisch werden der Universalgeschichte selbst. Gut, das heißt, ich würde an dieser Stelle jetzt mal eine Pause machen und hinüberschauen, ob es schon Fragen gibt. Hier sehe ich eine Frage von Leo Nemitsch. Ich lese sie vor. Sie können sich natürlich gerne auch live über Audio einschalten, wenn Sie wollen. Es scheint, als hätte die indische Gesellschaft einige Werkzeuge des modernen Europa genutzt, benötigt, um sich auf den Weg der kolonialen Unabhängigkeit zu machen, was wunderbar paradox wird. Genau, aber das ist, glaube ich, genau das, was ich jetzt mit dem österreichischen Bauer versucht habe zu sagen. Es geht hier weniger um das zurück zu einer vorindustriellen Natur, so eine Art Ökosophie oder eine bestimmte Form von Ökosophie, wo wir sozusagen uns versuchen, alles, das hören wir eben dann im zweiten Teil unseres Problems, selbst bei Hindutvat ist das oft eine Tendenz. Also wir wollen zurück zu vormodernen Verhältnissen, wir versuchen, ein Indien wieder zu entdecken, das ist eben gerade Hindutva-Agenda. Wir versuchen wieder zurückzugehen und zu restaurieren Verhältnisse in Indien, wie sie waren, bevor Indien provinzialisiert wurde. Und eben wie wir von Hindutva und wie die Christina hören werden und wie die Christina ja auch schon in ihrem Protokoll gesagt hat, ist es so, dass die Provinzialisierung Indiens ja für die in der Hindutva-Variante gar nicht primär die Provinzialisierung von Indien durch Europa, sondern davor und für Hindutva sogar noch entscheidender die Provinzialisierung Indiens durch die Mogulherrschaft, also durch die Muslime stattgefunden hat. Ich habe schon kurz darauf hingewiesen, dass für Hindu-Nationalisten die Provinzialisierung Indiens eben im 16. Jahrhundert begonnen hat. Aber nicht, weil sozusagen da Kolumbus nach Amerika aufgebrochen ist, sondern weil das wichtige Zeiten waren, in denen die Muslime nach Hindutva-Erzählung nach Indien eingefallen sind und eben dort wesentlich und lange Indien regiert haben. Und darum haben sie auch heute noch in Indien politisch gesehen den wesentlich virulenteren Konflikt nicht zwischen Indien und dem British Empire, sondern, wie alle wissen, die wirklich problematische Feindeslinie im heutigen politischen Indien ist die zwischen Indien und Pakistan. Das heißt eben, Provincializing India würde für Hindutva primär heißen, Provincializing Indien durch die Muslime und später dann durch die Europäer, und daher bedeutet Dekolonialisierung, wenn ich das schon vorwegnehme, für Hindutva nicht nur sich von der Herrschaft der Europäer in Indien sowohl ökonomisch als auch kulturell, und das ist sogar das Wichtigere für die Hindutva, Agenda für den Rechtsaktionismus, also sozusagen die Befreiung Indiens von der kulturellen Hegemonie Europas und dann eben vor allem die Befreiung Indiens von der Hegemonie muslimischer Kolonialisation. Also Dekolonialisierung heißt dann so viel wie, wie können wir alte, für Hindutva bedeutet das so viel wie, wie können wir Moscheen, die früher Hindu-Tempel waren, wieder in zerstören und in rückzuverwandeln in Hindu-Tempel. Ja, also das wäre eine Agenda, ähnlich wie bei Erdogan, die Hagia Sophia. Also wie können wir die indische Kultur vor der Kolonialisierung durch Muslime und Europäer restaurieren? Und da, ich verwende natürlich absichtlich diese reaktionären Begriffe. Also wie können wir zurück in eine Zeit vor der Provinzialisierung von Indien? Das ist natürlich überhaupt nicht die Agenda von Chakrabarti. Das heißt, ich bin immer noch, versuche auf die Frage von Leo Nemitz zu antworten. Natürlich, Chakrabarti ist sich bewusst, dass das heutige Indien nicht das Indien wäre, das es heute ist, wenn diese Provinzialisierung von Indien durch Europa nicht stattgefunden hätte. Und diese Provinzialisierung in gewisser Weise anzunehmen und gleichzeitig, oder sagen wir kritisch anzunehmen, also zu fragen, wie viel Provinzialisierung von Europa will das heutige Indien und wo in gewisser Weise zieht es die Grenzen einer Dekolonialisierung der indischen Kultur. Das ist gerade die Frage, die sich Chakrabarti stellen würde. Während sich Hindutva, der rechtsnationale Dekolonialisierung, heißt eher in dem, was Sie hier sagen, wunderbar paradox. Das heißt, die Hindutva will diese Paradoxie nicht, indem es einfach zurück will in eine, wenn Sie wollen, ein Indien, das von allem Fremden, sprich von aller islamischen als auch europäischen Provinzialisierung befreit worden sein wird. Das ist eben Dekolonialisierung, ähnlich wie bei Erdogan, nur jetzt in sozusagen einem muslimischen Land, ist hier die Agenda von Hindutva. Ja, also ein reines, homogenes Land oder Rastra heißt Land, also ein Hindu-Rastra heißt ein Land oder eine Nation der Hindus wieder zu gründen. Und das ist für die rechtskonservative oder rechtsnationale Bewegung BJP des derzeit regierenden Präsidenten Modi nur möglich, wenn alles Fremde, wenn Sie so wollen, alles, was über Kolonialisation nach Indien hineingekommen wird, wieder hinausgeworfen, sage ich absichtlich, wird. Das heißt, es soll diese Art von Dekolonialisierung ist eine Art Schaffung einer Leitkultur eines homogenen Raums oder einer homogenen Nation, aus die beherrscht wird und regiert wird eben von einer Hindu-Kultur, wie wir noch hören werden, die daher befreit werden muss von Nicht-Hindu-Kultur-Einflüssen. Und daher auch typisch wie bei Erdogan ähnlich, wie nur gerade in umgekehrten Vorzeichen, wie können wir zum Beispiel eine Diskussion, die derzeit permanent in den Feuilletons in Indien verhandelt wird, links gegen rechts, wie werden wir zum Beispiel die vielen Muslimbauten, Mogulbauten in Indien los? Das geht eben so weit, dass Hindutva dann, wenn Sie derzeit in Taj Mahal besuchen wollen, dann werden Sie gar nicht so leicht einen Prospekt in Indien vom Taj Mahal finden, weil BGP sozusagen aufgehört hat, Werbung für diesen islamischen Bau zu machen. Das heißt, die meisten Touristen werden vermutlich das Taj Mahal besuchen. Für Hindutva, die Rechtsnationalisten, ist das gerade kein Bau, der für die indische Kultur steht, weil es eben ein islamischer und kein Hindu-Bau ist. Das heißt, Sie könnten sich in aller schlimmsten Varianten vorstellen, dass irgendwie das Taj Mahal in einen Hindu-Tempel verwandelt würde. Und das bedeutet für Rechts, für Hindu-Nationalisten würde das Dekolonialisierung bedeuten. Also wir haben es hier mit völlig unterschiedlichen Begriffen zu tun, wenn wir das vergleichen mit dem, was Chakrabarti hier versucht, unter der Terminus Provincializing Europe zu verstehen. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil Ihrer Frage. Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, wirkt es nicht mehr so sehr paradox, wenn man es spinozistisch sieht und versteht, dass das eine nicht ohne das andere zu denken ist, produziert auch das eine immer Möglichkeiten des anderen mit. Ja gut, dann habe ich offensichtlich Ihre Frage schon ein bisschen klären können, wie ich hier lese. Sonst sehe ich im Moment keine Frage. Dann gehe ich wieder zurück zu den Folien. Also wir waren oben bei diesem ersten Teil, wo wir jetzt schon einen Chakrabarti erleben, der eben nicht mehr einfach nur den Marxismus als eine Art Dogma oder Orthodoxie übernimmt, sondern jetzt eben die Frage stellt, wie sind die Übersetzungs-, also wie muss man Marx übersetzen, wenn man ihn zum Beispiel in das Dispositiv südostasiatischer Kulturen übersetzen will. Und das war ja eigentlich auch natürlich die politische Intention der Subaltern Studies, dass sie eben versucht haben, den Marxismus so zu adaptieren, dass er auch für indische Verhältnisse Relevanz, und das heißt vor allem, dass es für die Subalternen, also die niederrangigen sozialen Schichten in Indien, der Marxismus eine befreiende oder emanzipatorische Relevanz gewinnt. Das war ja der Versuch. Es ist ja nicht nur dazu gegangen, eine Art Studies im Sinne von Forschung zu diesen subalternen Schichten in Indien zu kreieren, sondern gleichzeitig durch diese Forschung auch die Verhältnisse der Subalternen in Indien zu verbessern. Und natürlich kann man all dieses Aufpoppen dieser Fragen nur dann richtig verstehen, wenn man bedenkt, dass in Indien, auch wenn es seit der Unabhängigkeitsbewegung, Erklärung Indiens eigentlich verfassungsmäßig verboten ist, so ist auch heute noch nach 75 Jahre nach der indischen Unabhängigkeitserklärung das Kastensystem informell immer noch sehr stark praktiziert. Ich sage informell, weil natürlich die Ambedkar-Verfassung in Indien stark auf europäischen Prinzipien basiert und daher zum Beispiel alle natürlich in der größten Demokratie der Welt vor dem Gesetz gleich sind. Aber dieser verfassungsmäßige Anspruch in Indien wird in der Lebenswelt der Indern, läuft der parallel Ja, das ist typisch indisch, nicht ausschließend entweder so oder anders, sondern diese verfassungsmäßige Gleichheit aller, auch unabhängig von ihren Kastenzugehörigkeit natürlich, vor dem Gesetz, die läuft eben parallel mit Lebenspraktiken, in denen das Kastensystem als der meistgegoogelte Begriff in Indien immer noch in der heutigen Lebenswelt eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und sie werden ganz viele Inder, bei denen sie oder Inderinnen, bei denen sie überhaupt nicht denken würden, dass die noch irgendetwas mit dem Kastensystem zu tun hätten. Und sie haben auch von sich aus überhaupt nichts mehr mit dem zu tun. Aber schauen Sie, wenn diese Inder, also diese globalisierten, wenn Sie so wollen, westlich affirmativ denkenden Inderinnen heiraten, dann wird es selbst bei diesen Leuten, das ist auch meine eigene Erfahrung, sehr oft poppt einfach diese alte Kultur des Kastensystems wieder ab. Das heißt, geht es um wirkliche Sachen wie Heirat, Familie etc., dann existiert neben dem verfassungsmäßigen Anspruch der Gleichheit und der Insignifikanz der Kasten plötzlich doch eine bestimmte Signifikanz der Kasten. Und das war natürlich das Ziel dieser subalternen Studies, dass es im Erschreiben, also performativ im Erschreiben und Analysieren dieser marginalisierten Gesellschaftsgruppen in Indien zu einer Veränderung zu einer gewandelten Stellung und Wahrnehmung dieser Gruppen in der indischen Gesellschaft selber führen soll. Das heißt, Schreiben kann auch als eine Form von Aktivismus verstanden werden, oder das Erschreiben der Befreiung der Subalternen ist vielleicht mit ein Aktivismus der Befreiung, der emanzipativen Befreiung dieser niederrangigen, dieser Gesellschaftsschichten mit einem niederen Rang, wie eben Subaltern sagt. Chakrabarti selbst verlässt dann, auch das finde ich schon wieder ein ganz wichtiges Detail, wenn wir, und zwar das nicht einfach nur äußerlich jetzt angegeben wird, so auf die Art, jetzt geben wir ein paar lebensweltliche oder biografische Daten von Chakrabarti durch und später dann kommen wir zu den eigentlich philosophischen Gedanken. Also ich verstehe diese Studien gerade umgekehrt, als dass, wenn er jetzt sagt, dass er I left India in December 1976 to pursue a doctoral degree in history at the Australian National University, dann zeigt das eben schon inhaltlich etwas. Chakrabarti, Indien, Bengali, Intellektueller, in Kontakt mit den Subaltern Studies, ist eben selbst auch Teil von Historie 1. Das heißt, er hat natürlich seine partikulare Geschichte, nicht jeder ist in Bengalen geboren, der zum Beispiel hier in diesem Meeting ist, aber er ist in seiner Partikularität natürlich auch Teil dieser Globalisierungsgeschichte, ja. Typisch, wie so viele andere Inder, man spricht Englisch, ja, Middle Class, Upper Class, Indian Raised Person, spricht normalerweise auch im Alltag, unterhält sich in der Familie mit Freunden in zwei oder drei Sprachen, das ist ganz üblich, also in den Lokalsprachen, aber wenn ein Bengali sich mit einem Tamil in Südindien unterhalten will, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass sie sich nicht verstehen und sie daher Englisch miteinander sprechen müssen. Das heißt, das ist genau eine der wichtigen Aussagen. Es geht ja hier nicht, einerseits haben wir es mit einem an eine Lokalkultur gebundenen Historiker zu tun Und dann gäbe es einen Widerspruch zu einer Globalgeschichte. Nein, das eigene Leben von Chakati selbst ist offensichtlich schon ein Hybrid, wie wir sagen könnten, von beiden Geschichten. Ja? Typischerweise dieser Inder, in einem postkolonialen Bengalen geboren, verlässt als Student, auch typisch, das Land, migriert in gewisser Weise nach Australien an eine Universität und sieht ab jetzt Indien aus der Distanz, aus der Diaspora, wenn Sie so wollen, von jemandem, der nicht mehr in diesem Land selber lebt, sondern der jetzt in gewisser Weise seine Studien über Südostasien außerhalb von diesem Land betreibt. Ja? Und wenn Sie denken, Spivak, Homi Bhabha und, Chela, Gandhi und so viele, die in diesen postkolonialen Diskursen Wesentliches geschrieben und gesagt haben, sie alle sind migriert, sind in gewisser Weise aus Indien ausgewandert und befinden sich selbst an globalen Institutionen, an globalisierten Universitäten, im angelsächsischen Raum natürlich meistens, weil eben ab der Mittelklasse bis Upper Class die Inder, Inderinnen mehr oder weniger zweisprachig mindestens aufwachen mit einer indischen, die meisten mehr als zweisprachig, weil die meisten haben ihre Landessprache, dann haben, müssen sie gerade jetzt durch Hindutva, müssen sie Hindi lernen und sie lernen und sprechen auch im Alltag permanent Englisch. Ja? Das heißt, sie sind normalerweise alle mehrsprachig unterwegs und auch das ist schon wichtig. Das heißt, sie haben in sich eine Lokalsprache und sie haben in sich eine Englisch als, wenn Sie so wollen, die Sprache der Globalisierung und natürlich die Sprache der Nation, die Indien die letzten 200 Jahre mehr oder weniger kolonialisiert hatte. Ja? Oder zwei Jahre, Jahrhunderte lang großteils im Griff, im kolonialen Griff hatte. I left India in December 1976 to pursue a doctoral degree in history at Australian National University and have lived outside India ever since. Das ist ein wichtiger Hinweis. Also eigentlich, wenn wir jetzt sagen, der Inder Chakrabarti, dann ist das eben nur eine Halbwahrheit, denn ever since 1976 ist er selbst Teil von Europa, wenn Sie so wollen, der westlichen Welt geworden, in der er jetzt diese postkolonialen Diskurse schreiben kann und in denen er in gewisser Weise diese Reflexionen, wie wir gesehen haben, dann inzwischen weltweit, wieder global über seine Bücher disseminieren konnte. I have been involved in discussions with my Indian friends through annual visits, lectures and regular publishing in India in both English and my first language, Bangla. Also hier haben wir es gerade, ein Hybrid. Das ist der Normalzustand, habe ich schon gesagt, für Indien. Und das ist gerade ein Dorn im Auge von Hindutva, dass nämlich er einerseits zwischen diesen Welten hin und her wandert, einerseits zwischen seinen indischen Freunden und seinen indischen Wurzeln und andererseits als jemand, der in einem extremen Sinne Teil dieser Globalisierungsbewegungen ist, indem er zuletzt eben an der Universität Chicago, einer hervorragenden Universität speziell für Soziale, also für Sociology, ist das eine der führenden Universitäten in Amerika. Und Chakrabarty ist daher selbst Kind und Teil nun dieser globalisierten Welt, hält seine Vorträge, reist mit Flugzeug herum und hat ja, so müssen wir sagen, nicht mehr viel gemein mit einem Farmer oder dem Leben eines Farmers in Indien, das ihn auch inhaltlich sehr beschäftigt während seines ganzen Lebens. Also all diese Widersprüche, diese Paradoxien sind eben Teil einer solchen Lebensgeschichte, ja, und müssen als Teil einer solchen Lebensgeschichte auch reflektiert werden. Lese weiter. Our historical differences actually make a difference. This happens because no society is a tabula rasa. The universal concepts of political modernity encounter pre-existing concepts, categories, institutions, and practices through which they get translated and reconfigured different. Also wir sehen, Chakrabarty steht jetzt, wenn Sie so wollen, eher in der Tradition eines poststrukturalistischen Marxismus, also eher in der Linie von Derrida, von Foucault, wie übrigens Spivak. Spivak hat ja Derridas Grammatologie übersetzt sogar. Das heißt, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der eben eine Art, wie Derrida von sich sagen wird, eine Art Marxismus ohne Marxismus versucht zu produzieren. Und eben das Argument, das Chakrabarty hier vorbringt, ist, dass die Differenzen, auch die lokalen Differenzen, ja, die es im Zuge dieser Universalgeschichte der Menschheit gibt, dass diese Differenzen sehr wohl eine Differenz, also einen Unterschied machen. Und dass es eine Gefahr ist. Und gerade das ist eben, wie ich gesagt habe, der Marx, vor dem er sagen würde, den es zu provinzialisieren gibt, ja, dass universelle Konzepte, auch universelle Konzepte der politischen Moderne, wie Chakrabarty hier schreibt, immer schon auf singuläre pre-existing concept categories institutions trifft. Das habe ich vorher schon gesagt. Das heißt, die Globalisierungsbewegungen spielen sich ja nicht in einer White Box oder einem Black Cube ab, nicht in einer Tabula Rasa, sondern wenn sich das Kapital weltweit ausbreiten will, dann trifft es eben im Zuge dieser Ausbreitung auf sehr differenzielle Gesellschaften, Konzepte, Kategorien, Institutionen, Praktiken. Und dieser Konflikt oder dieses, wie könnten wir sagen, dieses Reiben, ja, sich reiben von beiden Geschichten, das ist es, diese Reibung, diese Widerständigkeit ist es eben, die eine permanente Modifikation der Universalgeschichte des Kapitals verlangt. Und diese Modifikation, zum Beispiel in Bezug auf südostasiatische Verhältnisse zu bedenken, das bedeutet eben für Chakrabarty stark die Idee, Europa zu provinzialisieren. Das heißt eben, dass die Kategorien von Europas gebunden sind an Differenzierungsverhältnisse. Die Christina hat das auch in ihrem Protokoll schon kurz angerissen oder erwähnt, dass ganz wie Spivak auch zum Beispiel Chakrabarty überrascht sein wird, dass sich die frühen Marxisten in Indien überhaupt nicht üben, sprachliche Übersetzungsprobleme von Marx interessiert haben. Das heißt, man hat Marx einfach in Bengali, in Tamil, in alle Sprachen übersetzt und man hat so getan, als ob in diesen Übersetzungsvorgängen nichts geschehen würde. Ja? Aber diese Art von Philologie würde Chakrabarti verteidigen, weil gerade in diesen Übersetzungsvorgängen diese Reibung stattfindet zwischen der einen Sprache, zum Beispiel Deutsch oder Englisch, und den vielen Sprachen, in die diese eine Sprache übersetzt werden muss. Und gerade in diesen Übersetzungsvorgängen findet immer eine Partikularisierung, eine Art Anpassung des übersetzten Textes in ein bestimmtes vorgegebenes Milieu statt und nicht einfach in eine Tabula rasa. So, dann schaue ich noch mal hinüber. Ich sehe keine neuen Fragen auftauchen. Das heißt, ich kann noch eine Stelle machen, bevor wir dann für heute enden. Aber nochmal, ich lade Sie gleich ein. Sie können gerne auch live Fragen an mich stellen oder was in die Chatfunktion schreiben. If this is true, as I think it is, sagt Chakrabarti oder schreibt Chakrabarti, a second important conclusion follows. It is that the so-called universal ideas that European thinkers produced in the period from the Renaissance to the Enlightenment and have since influenced projects of modernity and modernization all over the world could never be completely universal and pure concept so long as they were expressed in prose. I'm not concerned here with symbolic language like algebra. Also das ist das, was ich gesagt habe. To provincialize Europe heißt für Chakrabarti hier vor allem diese reflexive Einsicht zu bekommen in die Frage, war dass die europäischen Kategorien und die europäischen Epistemologien eben nicht mehr als die Interpretation schlechthin, also nicht mehr als die normative Instanz, so könnten wir es auch sagen, für den Rest der Welt bedeuten kann. Also das ist es gerade. Was hier in Frage gestellt wird, ist eigentlich die Normativität des Begriffs Europa. Das ist es, was er primär unter Provincializing Europe versteht. Also Chakrabarti versteht darin, wie gerade Spivak auch in ihren neuesten Büchern immer mehr forciert, welche Epistemologien sind von Europa ausgegangen und haben bis zu einem gewissen Grad den Globus globalisiert. Und das heißt, sie sind für das globale Denken zu einem normativen Standard geworden. An dieser Stelle würde ich Sie nur einladen oder bitten, denken Sie mal nach, wie Sie ein Forschungsprojekt heute schreiben müssen. Ja, sind Sie gezwungen, wenn ich ein Forschungsprojekt im österreichischen, im FEF, also der Austrian Science Fonds, beantrage, dann aber auch wenn Sie ein Dissertationsexposé oder was Ähnliches schreiben müssen oder ein Masterexposé, dann wird normalerweise im ersten Punkt verlangt, dass Sie den State of the Art angeben. Und State of the Art, also wo ist heute der, was ist heute der Peak der Forschung, wo ist der Standard, wo sind die Diskurse, die den Standard vorgeben über das Problem, dass Sie in einer Dissertation arbeiten wollen, oder über das Problem, über das Sie ein wissenschaftliches Forschungsprojekt einreichen. Und das wäre für Chakrabarti gerade ein Problem. Was heißt hier State of the Art? Ja? Wenn wir sagen, Sie müssen ein Projekt State of the Art machen, heißt das, würde Chakrabarti Sie fragen, heißt das nicht, dass Sie lauter westliche Diskurse zitieren sollten? Und gerade Universitäten wie die Chicago University, an der Chakrabarti war, dass es diese Institutionen sind, die eigentlich die Konzepte vorgeben von dem, was derzeit State of the Art ist. Und sie können marginalisierte, subalterne, also niederrangige Forschung, könnten sie nicht als legitimen State of the Art ausgeben. Also Chakrabarti wird vor allem das am Begriff der Moderne aufzeigen, indem er sagen wird, schauen Sie an, nehmen Sie jetzt Platon. Ist Platon heute noch State of the Art in der Philosophie? Oder müssen Sie da nicht viel mehr sexier Namen bringen, also von Leuten, die nicht schon lange verstorben sind, sondern die mehr up-to-date sind? Platon war lange State of the Art in der europäischen Philosophie, aber ich würde behaupten, heute würden wenige sein, die sagen würden, Platon ist noch State of the Art. Und Chakrabarti wird genau dieses Argument sagen, in Bezug auch auf vormoderne indische Denker. Er wird in Provincializing Europe sagen, dass sie an den Instituten, an denen er in Indien war und als Historiker studiert hat, an diesen Instituten hätte er nicht seriös vormoderne indische Denker, wie zum Beispiel den Abhinavagupta, das ist ein Name, den er selber nennt in diesem Zusammenhang, das war ein tantrischer Meister im 10., 11. Jahrhundert. Abhinavagupta ist per se auch in Indien, also in den globalisierten indischen Universitäten, heute nicht mehr State of the Art. Und das ist es eigentlich, was ihn interessiert in diesem. Provincializing Europe heißt nicht nur so viel wie Europa hat Indien geografisch kolonialisiert, sondern Europa hat Indien epistemologisch kolonialisiert. Ja? Das heißt, wenn in Indien studiert wird, dann studiert man Foucault, man studiert Judith Butler, man studiert Spivak oder Chakrabarti. Aber üblicherweise studiert man nicht Abhinavagupta, einen vormodernen Philosophen. Und genau das, Provincializing Europe, und damit möchte ich für heute enden, stellt daher ganz stark die Frage auch, Europa war immer der Platzhalter für die Moderne, für den Fortschritt, für den Progress. Und das heißt, Provincializing Europe wird die Frage stellen, wie hält es die Moderne mit der Vormoderne? Ja, ist die Vormoderne automatisch nicht mehr State of the Art, weil sie eben nicht modern ist? Und genau das ist der Marx, den Chakrabarti kritisieren wird. Nämlich, dass er in Marx oder in dem Marxismus selber Spuren von dem findet, dass es immer heißt, entweder werde modern oder stirb. Ja? Also der Modernisierungszwang ist, wenn wir so wollen, das ist die Epistemologie von Europa. Europa ist mehr oder weniger der historische Imperativ, werde modern oder stirb. Ja? So könnte man das vielleicht provokant zuspitzen. Gut, ich sehe, dass es 20 Uhr ist. Ich habe keine Frage mehr im Chat. Und dann wünsche ich Ihnen einfach eine schöne, fröhliche Woche und ich hoffe, wir sehen uns in einer Woche oder sehen, ich sehe niemanden, aber ich nehme an, dass Sie da sind und dass wir irgendwo über dieses komische Tool dann doch in ein Gespräch miteinander kommen. Ich kann nicht mehr machen, als Sie immer wieder einladen. Sie können gerne jederzeit mich unterbrechen und eine Frage stellen, am liebsten live oder über den Chat. Gut, dann in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Christina auch, ja?